Oh, wenn du nichts siehst, weil ich schaue auf die Uhr, das Handy hat mich verstopft.
Ah, doch nicht, okay.
Aber ich wusste, ich schaue einfach mit.
In dem Moment, wo du mir das
erschaffst,
weiß ich.
So in 5 bis 10 Minuten.
Ein paar Minuten. Genau.
Genau.
Ich tue das ja immer gleich testen oder proben, aber es lässt sich nie die Realität des
Handys. Logisch.
Ja, voll.
Vielleicht noch mal die Frage, wie weit entfernt vom Mikro darf ich sein?
Du kannst dich bewegen.
Also reicht, so wie du jetzt bist, so passt zum Beispiel.
Ja, du musst nicht
also ich muss nicht so.
Nein.
So.
Ja. Genau, das ist, glaube ich, fit.
So.
Gut, dann legen wir los. Schönen guten Abend und herzlich willkommen bei den neuen Spielräumen. Erste Frühlingsausgabe sozusagen. Wir hatten ja jetzt etliche Themen eigentlich, die sich auch ganz spezifisch mit Vorarlberg auseinandergesetzt haben. Im Februar, ich weiß nicht, ob jemand von euch da war, ging es um das Thema Jugendzentren im Zentrum oder am Rand. Im Herbst hatten wir eine Veranstaltung zu bettelnden Notreisenden in Vorarlberg. Heute wird es auch noch, wird das Thema Österreich sein, nicht Vorarlberg. Und die nächsten beiden Veranstaltungen im Mai und Juni werden dann wieder internationale Themen. Die kündige ich dir am Ende der Veranstaltung noch genauer an. Also alle, die bis zum Ende bleiben, hören das auch noch. genau, und heute haben wir die Silvia Köchl als Referentin gewinnen können, die mit mir heute aus Wien angereist ist, obwohl sie eigentlich auch Dornbirnerin ist ursprünglich, aber schon sehr lange nach Wien geflüchtet, so wie ich und viele andere. Die Silvia hat vor kurzem das Buch Das Bedürfnis nach gerechter Sühne veröffentlicht, dass es auch draußen im Anschluss beim Büchertisch käuflich zu erwerben gibt. Ich kann es wirklich sehr empfehlen und ans Herz legen. Es wird nämlich heute beim heutigen Vortrag nicht um das Buch gehen. Also das Buch dann zu kaufen und zu lesen lohnt sich auf jeden Fall, weil ihr werdet heute keine Buchvorstellung in dem Sinn erhalten von der Silvia, sondern das Buch ist mehr Ausgangspunkt. In beiden Recherchen zu diesem Buch ist sie auf das Thema Abtreibung gestoßen und hat dann darüber mehr geforscht. Sie wird das eh selber noch sagen in der Einleitung, wie genau Buch und der heutige Vortrag zusammenhängen. Auf jeden Fall ist der Vortrag geht weit über das Buch hinaus und ist auch ein Unikum heute oder das erste Mal, dass Silvia das Thema explizit behandelt. Also ja, eine Premiere für uns hier heute Abend. Im Buch ganz grundsätzlich geht es um das Thema der sogenannten Berufsverbrecherinnen, die im KZ Ravensbrück gelandet sind. Also sie hat die Geschichten von 8 Österreicherinnen, die mit dem grünen Winkel, damit wurden damals die Berufsverbrecherinnen, die sogenannten, gekennzeichnet, ins KZ Ravensbrück dort inhaftiert waren. Und die meisten von ihnen sind auch dort umgekommen. Und sie hat sich jahrelang in einem sehr mühsamen Prozess teilweise auch diese ganzen Akten durchgeschaut und versucht, diese Lebensgeschichten zu rekonstruieren, weil die ganze Geschichte überhaupt der Berufsverbrecherinnen noch sehr unerforscht ist. Also genau, so viel zur Werbung zum Buch. Jetzt noch kurz die Vorstellung von der Silvia. Abgesehen davon, dass sie Dornbirnerin ist, die in Wien lebt, ist die Silvia Politikwissenschaftlerin. Und Journalistin, hat lange bei Volksstimme und den Anschlägen gearbeitet. Eine feministische Zeitschrift, ich weiß nicht, ob die hier bekannt ist, und die ist Gründungsmitglied von der Malmö, ich weiß auch nicht, ob die in Vorarlberg erhältlich ist. Auch eine spannende Zeitung, naja, habe ich vergessen zu fragen. Und wie sie eigentlich auf das Thema gekommen ist, ist, weil die Silvia schon lange bei der Lagergemeinschaft Ravensbrück und Freundinnen dabei ist. Und im Zuge der Aktivitäten dort haben sie alle möglichen Opfergruppen recherchiert und auch verschiedene Ausstellungen gemacht. Wege nach Ravensbrück ist die Hauptausstellung, die gibt es auch online zu sehen unter www.ravensbrück.at. Genau, und eben ausgehend, also weil sie im Zuge dieser Recherchen auf eben auch 6 Abtreiberinnen gestoßen ist, die in Ravensbrück landeten, hat sie sich gedacht, das Thema schaut sie sich jetzt genauer an. Es wird eher ein historisches Thema heute, das aber sehr viele aktuelle Bezüge hat. Abtreibung ist bis heute ein heiß umkämpftes Thema, auch in Österreich, auch in vielen anderen europäischen Ländern, wo es in den letzten Jahren auch Vorstöße gab der Regierungen, die Abtreibung wieder zu illegalisieren, zum Beispiel in Spanien die konservative Regierung, Erdogan in der Türkei, Polen etc. Also absolut ein aktuelles Thema. Und damit übergebe ich an die Silvia.
Ich möchte mich gleich mal zuerst bei der Alicia Allgäuer und auch beim Thomas Schmiedinger bedanken für die Einladung. Das hast du jetzt alles schon gesagt. So. Da sind wir. Diese 6 Abtreiberinnen, die mir eben im Zuge der Recherchen begegnet sind, sind alles zusammengezählt 35 Mal vor Gericht gestanden. Von diesen 35 Verfahren sind 12 Verfahrensakten in Landesarchiven archiviert, aufgehoben worden. Und diese 12 Gerichtsakten sind sozusagen die Grundlage für das, was ich heute erzählen kann. Das spielt alles in Linz und Wels zwischen circa 1925 bis 1954 mit so einer Häufung in den 30er Jahren. Und in diesen 12 Verfahrensakten kommen insgesamt 41 Frauen vor, die sozusagen als Klientinnen bei den Abtreiberinnen, bei diesen 6 Abtreiberinnen waren. Dass ich aus diesen 12 Gerichtsakten berichten kann, ist sozusagen der Stand meines momentanen Wissens oder meiner Forschung und wäre quasi auch ein Ausgangspunkt für ein mögliches zukünftiges Projekt zu dem Thema Abtreibung vor Gericht. Dieser Zeitraum, in dem diese Geschichten spielen, das heißt ja konkret auch, es geht einerseits um die Erste Republik, dann um den Austrofaschismus, dann um den Nationalsozialismus und in einem Akt geht es dann auch noch um die Zweite Republik in Österreich. Und ich sage es dazu, dass obwohl das klar ist, der Zeitraum der 30er Jahre ist geprägt von der Weltwirtschaftskrise, von Massenarbeitslosigkeit und Verarmung von großen Teilen der Bevölkerung. Wels und Linz sind an sich zwei auch damals schon sehr stark industriell geprägte Städte. Die Klientinnen dieser Abtreiberinnen kamen allerdings auch aus der ländlichen Umgebung. Dass solche Gerichtsverfahrensakten die Grundlage für alles darstellen, was ich erzählen kann, ist natürlich irgendwo eine schwierige Quelle. Also man darf auch nicht davon ausgehen, dass alles, was jetzt auch ich nachher noch an Aussagen oder Zitaten bringen werde, dass das sozusagen authentische Aussagen von den Betroffenen wären. Sondern das sind protokollierte Aussagen von Polizei und Gerichten. Und man darf auch dann nicht vergessen, wenn man vor der Polizei oder bei Gericht vor allem auch gefragt wird, warum man dieses und jene Verbrechen begangen hat, dann wird man ganz bestimmte Dinge sagen und bestimmte Dinge vielleicht auch nicht, um die Gründe für die Straftat irgendwie möglichst verständlich oder vielleicht auch möglichst drastisch manchmal rüberzubringen. Es geht in diesen Geschichten, die vor Gericht gelandet sind, ausschließlich um Frauen,
die an anderen Frauen mechanische Abtreibungen durchgeführt haben. Es geht nicht um sogenannte weise Frauen mit Kräuterelixieren oder so ähnliches, sondern es geht um, das Stichwort lautet im Grunde Küchentisch, also sehr klassisch der Küchentisch. Und ich sage deswegen Abtreiberin, das ist ein absolut geläufiger Begriff. Ich sage jetzt deswegen Abtreiberin und nicht Engelmacherin. Ich verwende diesen Begriff ganz bewusst überhaupt nicht. Der Begriff der Engelmacherin ist zumindest nach meinem Wissen nämlich einer, der noch ein ganz anderes Thema betrifft. Die klassische Engelmacherin war eine, die hat schwangeren Frauen, die in Not waren, die also das Kind im Grunde nicht wollten oder behalten konnten, das Angebot gemacht, das Kind entweder bei ihnen zu bekommen und ohne das Kind wieder zu gehen oder das neugeborene Kind bei ihnen abzugeben und auch gegen Entgelt, hat diese klassische Engelmacherin dieses Kind dann sterben lassen, um es mal so zu sagen. Ja, das ist der richtige Ausdruck dafür. Und dieser Begriff ist meiner Meinung nach so ein bisschen sehr mit einer Dämonisierung all dieser Umstände, also für mich klingt das so eher dämonisierend und mir würde es, wenn, dann überhaupt eher um eine Entdämonisierung dieser Vorgänge gehen. Viele Frauen in diesen Zeiträumen mussten sich schlicht und ergreifend entscheiden, ob sie, wenn sie das Kind nicht haben wollten und haben konnten, dass sie die riskante Geburt abwarten und das Kind selber töten. Das Delikt des Kindsmords war damals wirklich sehr, sehr verbreitet auch. Oder eben zu einer Abtreiberin zu gehen. Das waren nicht sehr viele sozusagen Entscheidungsmöglichkeiten und da hat es überall sozusagen illegale Märkte gegeben, Dienstleistungsmärkte, wenn man es so sagen will. Über diese, über so Details aus diesen, aus der Zeit, als Abtreibung nicht nur verboten war, das ist ja bis heute, sondern auch tatsächlich von Polizei und Gerichten verfolgt wurde, ist meines Wissens kaum etwas bekannt. Das ist einer der Gründe, warum ich das spannend finde und heute erzähle. Und der andere Grund ist, dass ich mir denke, gerade so radikale, fundamentalistische Abtreibungsgegnerinnen wollen offensichtlich sowas wieder haben, das sollte man dann wissen, was die sich wünschen. Wenn Abtreibung illegal ist und als Verbrechen von der Polizei verfolgt wird, fragen wir uns zuerst, was war die rechtliche Grundlage? Die Grundlage war im Grunde bis zum 1. Jänner 1975, das erste im Grunde moderne österreichische Strafgesetz aus dem Jahr 1852, das ist jetzt die Fassung aus 1933 halt, da war Abtreibung in diesen Paragraphen 144 bis 48 als Verbrechen unter Strafe gestellt, ohne jegliche Ausnahmen oder praktisch ohne Ausnahmen. Und mit diesen Paragraphen, vor allem in Paragraph 144, wurde eine Person als Verbrecherin sozusagen, als Verbrecherin mit Strafe bedroht und das war die schwangere Frau, ausschließlich die schwangere Frau. Und bis, das erzähle ich dann später nochmal, komme ich nochmal kurz darauf zurück, bis 1937 zum Austrofaschismus ist es auch dabei geblieben und erst da ist die Abtreiberin als Mitverbrecherin und Mittäterin in diese Paragraphen sozusagen hineingeschrieben worden. Und bis dahin ist sie einfach über den Paragraph 5 im Strafgesetzbuch, der schlicht und ergreifend für alle Verbrechen festgelegt, die Strafen festgelegt hat, wer an einem Verbrechen teilnimmt oder mitschuld ist, dass das Verbrechen begangen wurde, wird eben auch von Strafe bedroht. Das heißt, die Abtreiberinnen sind mit diesem Zusatz, also Paragraph 5 plus 444, dann angeklagt und verurteilt worden meistens. Diese Paragraphen und diese Mitschuld an einem Verbrechen, das hat sich aber auch auf ganz viele Leute im Umkreis von solchen Vorgängen erstreckt. Also wenn etwa der Sexualpartner der Frau einen Teil vom Honorar für die Abtreibung bezahlt hat, war er mitschuld und konnte vor Gericht landen. Jeder und jede, die angestiftet hat oder die Frau, die schwangere Frau zum Verbrechen verführt hat, konnte vor Gericht landen. Die Freundin, die die Frau nach dem Eingriff zu Hause pflegt, konnte, wenn es blöd hergegangen ist, vor Gericht landen. Alle, die eben in irgendeiner Form an der Ausführung des Verbrechens beteiligt waren. Das war schlicht so, dass der Gesetzgeber keinen Unterschied zwischen der Planung und Durchführung eines Bankraubs oder einer Abtreibung gemacht hat. Vielleicht noch eine Nebenbemerkung, ich weiß nicht, ob es überhaupt nötig ist. Historisch beim Verbot der Abtreibung spielt eine Institution die Hauptrolle, das wäre die katholische Kirche, beziehungsweise der Katholizismus als politische Ideologie. Das erstreckt sich ja auf die gesamte Frage auch Verhütung und Sexualität überhaupt. Und das ist ja schon die Frage, wenn Abtreibung also verboten ist, quasi ausnahmslos, stellt sich die Frage, gerade für diesen Zeitraum damals, welche Verhütungsmittel die Menschen überhaupt zur Verfügung gehabt haben. Und bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts, muss man sagen, war Aufklärung, verständliche Aufklärung für die breite Masse praktisch nicht vorhanden. Und an Verhütungsmittel gab es in erster Linie mal Kondome. Das ist jetzt nur mal eine kleine Auswahl an Werbeinseraten für Kondome. Kondome haben einen Aufschwung im Ersten Weltkrieg erlebt, weil unglaublich viele Soldaten auf Dauer durch Geschlechtskrankheiten ausgefallen sind. Die Sicherheit dieser Kondome, was jetzt Empfängnisverhütung oder was das sozusagen dann die Frau betrifft, war nicht besonders hoch. Von Tragekomfort war keine Rede, würde ich sagen. Für Frauen selber gab es eine allererste Art Diaphragma, das allerdings auch sehr, sehr unsicher war und eher schmerzhaft beim Tragen. Und ein wichtiger Punkt ist natürlich auch die Zugänglichkeit zu diesen Produkten. Also konnte man die in der Apotheke oder irgendwo kaufen, das war nicht gerade so einfach. Es war auch eine Frage, ob man sich es leisten konnte oder wollte. Die meisten Leute haben sich auf so Zählen von Tagen, also Kalendermethode, eher beschränkt. Aber die Kalendermethode, das ist uns, glaube ich, allen klar, wird nicht umsonst katholisches Roulette genannt. Dann gibt es, was öfter auch erwähnt wird, das Aufpassen der Männer als noch eine Möglichkeit, also der Coitus Interruptus. Und eine einzige weitere Möglichkeit, die sehr stark verbreitet war, die die Frauen betroffen hat, die gab es dann auch noch. Das war dann das Letzte, was blieb, das war das Ausspülen. Und dieses Ausspülen ist deswegen auch interessant, weil es auch in meinen Gerichtsakten wirklich ziemlich oft vorkommt. Im Grunde geht es darum, mit verschiedenen Apparaturen oder so Pumpen, wie man es da ja auch sieht, sich quasi jedes Mal nach dem Sex auszuspülen in der Hoffnung oder im Versuch, die Spermien herauszuspülen oder abzutöten. Und offenbar gingen viele Frauen durchaus deswegen zu einer Abtreiberin, um sich eine Ausspülung machen zu lassen und vielleicht auch, um eine Untersuchung durch die Abtreiberin machen zu lassen, weil die Frage, bin ich schwanger oder nicht, das war ja auch nicht einfach zu beantworten. Schnelltests oder sowas gab es ja überhaupt nicht. Die Frauen selber waren der Meinung, bevor sich nichts rührt oder regt in meinem Bauch, ist keine Schwangerschaft da. Es war ihnen aber klar, dass das natürlich nicht stimmt. Deswegen sind manche offen einfach aus Angst zunächst einmal hingegangen, um sich irgendwie, um sicher zu gehen, was ist los, ist was passiert. Und sehr, sehr viele verheiratete Frauen in dieser Zeit dürften eben solche Spülvorrichtungen zu Hause gehabt haben und haben das einfach nach jedem Mal Sex gemacht. Dabei ist es allerdings so, dass nur Wasser, wir wissen heute, dass das wohl überhaupt nichts nutzt, aber Wasser kann vielleicht, ob das überhaupt jemals was genutzt hat, kann ich gar nicht sagen. Wie viele Frauen das gemacht haben, dass sie eben so ein Desinfektionsmittel dazu gemischt haben, ist schwer zu sagen, ja, weiß man nichts drüber. Aber gerade dieses Lysol, so als ursprünglich medizinisches Desinfektionsmittel, das ist ab Ende der 1920er Jahre auch wirklich als Hygieneprodukt für Frauen verkauft worden. Und da war auch eine Frauendusche beigelegt. Und das war bis in die 1960er Jahre das massenhafte Verhütungsmittel in Österreich für die Frauen. Dieses Lysol hat allerdings auch durchaus ätzende Eigenschaften gehabt und man musste das verdünnen und richtig verdünnen und auf Dauer, wenn man das ständig gebraucht hat, eine Frau das ständig gebraucht hat, hat sich das sehr negativ auf die Scheidenflora ausgewirkt. Man muss sich halt überlegen, wieso Frauen sich solche Dinge jahrzehntelang angetan haben, solche und andere. Und da dieses Ausspülen ganz häufig im Zusammenhang mit Ehe vorkommt, denke ich, man muss sich klar machen, was für Stellung Frauen in der Ehe über Jahrzehnte, also das ist noch nicht so lange her, dass sich das geändert hat, bis eben Mitte des 20. Jahrhunderts, welche Stellung sie da hatten. Es gab ein Ehegesetz und es gab auch einen gesellschaftlichen Usus, der Frauen ganz klar unter die Männer gestellt hat und wo auch Gewalt gegenüber den Ehefrauen legitimiert war. Und ich denke, die sexuelle Verfügbarkeit der Frau in der Ehe war da ein massives Problem, was dann unerwünschte Schwangerschaften oder so ständiges Verhüten und Ausspülen müssen und so weiter betrifft. Wenn also Abtreibung verboten ist und die ganzen anderen Mittel mehr oder weniger nichts bringen, wie war das mit diesem illegalen Dienstleistungsmarkt, um es mal so zu sagen, wie haben die Menschen in der Situation einer ungewünschten oder ungewollten Schwangerschaft überhaupt erfahren, wo sie hingehen könnten? In meinen Akten, davon kann ich reden, da wird eigentlich meistens gesagt, unter Freunden, Verwandten, Bekannten sind Tipps gekommen. In dem Moment, wo man das angesprochen hat, und zwar ob das die Männer oder die Frauen angesprochen haben, war wurscht. Irgendwer wusste immer irgendeine Adresse oder einen Namen oder hatte einen Tipp oder wusste jemand anderen, der irgendwas wusste. Das war etwas, was ein Wissen, das unter Männern wie auch unter Frauen total kursiert ist. Ich rede da natürlich, das könnt ihr euch wahrscheinlich denken, von eher ärmeren Schichten, Leuten, die jetzt nicht so das Geld haben, um beispielsweise zu schauen, gibt es einen Arzt, der das auch macht, die waren deutlich teurer. Dieses Wissen über diese Abtreiberinnen in der Stadt sozusagen hat kursiert. Manche Namen hat man einfach aus der Zeitung erfahren, wenn über Gerichtsverfahren gegen eine Abtreiberin berichtet worden ist und da wurde der volle Name genannt. Manche geben an, sie haben zufällig Gespräche mit angehört, sei es beim Anstehen am Arbeitsamt oder ein Mann, der sagt, er hat es im Wirtshaus am Nebentisch halt reden gehört, wen es da gäbe und hat sich das gemerkt. Und als er selber das mal brauchte, also die Abtreiberin brauchte, hat das halt gewusst. Und es fragt sich auch, was wären denn die Alternativen gewesen, zu diesen klassischen Abtreiberinnen zu gehen. Es gab auch Ärzte und es gab auch Hebammen, die diese illegalen Abtreibungen gemacht haben. Die waren deutlich teurer und für die Leute, die jetzt in diesen Gerichtsakten vorkommen, offensichtlich nicht leistbar und das wird auch ab und zu mal erwähnt. dass zum Beispiel jemand zuerst nach Wien gefahren ist zur Hebamme, sich das nicht leisten konnte. Ob so viel sicherer gewesen wäre, ist auch wäre noch eine zu erforschende Frage. Die einzige letzte Alternative, bevor man sich entschließt, zu einer Abtreiberin zu gehen, waren Selbstversuche. Unter diesen 41 Frauen, wo ich gesagt habe, die sind insgesamt in diesen Akten eben vorgekommen und waren als Angeklagte zu Verhören vorgeladen, haben nur wenige solche Selbstversuche dann der Polizei oder dem Gericht zu Protokoll gegeben. Aber einige sind doch, die meiner Meinung nach sehr deutlich zeigen, wie verzweifelt diese Frauen waren. Das ist jetzt ein Beispiel für eine Frau, die eben Sulfur, eine Schwefeltinktur getrunken hat. Andere reden von Giftpflanzen, die sehr bekannt waren, da einen Absud getrunken zu haben. Eine sagt, sie hat ein paar Liter Wein getrunken. Andere sagen, sie haben extra schwere Lasten gehoben und herumgeschleppt. Andere springen vom Fensterbrett. Eine versuchte sogar mit einer Häkelnadel die Fruchtblase aufzustechen. Ich glaube, ich muss mich schneuzen. Sorry.
Okay, dann nütze ich die praktische Pause. Ich habe vorher vergessen, eine Mailingliste durchzugeben. Falls jemand noch nicht auf der Mailingliste für die neuen Spielräume ist, also nicht für das Gesamtspielbodenprogramm, sondern wirklich nur für diese Veranstaltungsreihe, kann er oder sie sich hier sehr gerne eintragen. Und
was muss, muss.
Genau.
Bevor es rausrennt.
Hat gut gepasst.
Also, ups, wer waren diese Frauen? Wer waren diese Klientinnen dieser illegalen Abtreiberinnen? Welche Gründe haben sie angegeben als dafür, dass sie das Verbrechen begangen haben? Weil wir das ja auch wirklich immer nicht vergessen dürfen. Das ist ungefähr dieses Bild von diesen 41 Frauen. Mehr als die Hälfte war verheiratet und war vom Ehemann schwanger geworden. Es gab nur einen einzigen Fall, wo die Frau gesagt hat, sie hätte einen heimlichen Geliebten gehabt. Bei den allerwenigsten von diesen verheirateten Frauen war es die erste Schwangerschaft. Die meisten hatten mindestens ein Kind schon. Ungefähr die andere Hälfte dieser 41 war dann ledig. Die meisten von denen hatten zu dem Zeitpunkt dann noch keine Kinder. Die Berufe dieser Frauen muss man wirklich alles als typische Frauenberufe bezeichnen. Die Berufe, wo man sagt, das sind wirkliche Berufe, wären gewesen einmal eine Bäuerin, eine Stenotypistin, eine Schneiderin, eine Verkäuferin, eine Postangestellte, eine Künstlerin. Die allermeisten werden bezeichnet als Landarbeiterin, Hilfsarbeiterin, Hausgehilfin, Küchengehilfin, Putzfrau und ungefähr ein Drittel hat als Beruf Haushalt angegeben, wie das damals hieß. Die meisten dürften wahrscheinlich dazu verdient haben, waren nicht in dem Sinn gut verheiratet, dass man da gar nicht selber auch noch Geld verdienen musste als Hausfrau. Die Motive, die die Frauen in den Vernehmungen bei der Polizei und bei Gericht angaben, warum sie das gemacht haben, sind sehr individuell und trotzdem würde ich sagen, grob gesprochen drei Gruppen. Das eine wären finanzielle oder ökonomische Gründe, das zweite gesundheitliche Gründe und das dritte Gründe aus der Lebens- und vor allem Beziehungssituation heraus. Das wären jetzt drei Beispiele. Also die Wohnung zu verlieren. Viele Frauen, gerade Landarbeiterinnen, wussten, sie würden die Arbeit verlieren, wenn sie ein uneheliches Kind bekommen. Und selbst wenn, war die Frage, kann ich mit dem Einkommen als Landarbeiterin, als Magd ein Kind überhaupt ernähren? Das war die große Sorge der Frauen, also von den meisten. Eine Konstellation, die oft vorkommt, ist, dass der Vater des Kindes selber Landarbeiter ist und vielleicht bereits Alimente zahlt für ein oder zwei außereheliche Kinder. Bei den verheirateten Frauen gab es auch die Angst, sich ein weiteres Kind oder das, auch das erste, aber vor allem auch das, die weiteren, ein weiteres Kind gar nicht mehr leisten zu können. Vielleicht waren Schulden da, vielleicht war der Ehemann arbeitslos oder einfach die Situation war nicht besonders berauschend. Und gerade wenn schon Kinder da waren, war das bei Verheirateten wirklich ein ganz wichtiger Punkt, die Frage, kann ich mir noch ein Kind leisten? Gesundheitliche Gründe waren ganz, ganz häufig Lungenleiden. Ich meine, das ist schon, dieses Zitat rechts ist ziemlich heftig mit den vielen Kindern, die an der Tuberkulose in ihrer Familie schon gestorben sind. Aber gerade unter ärmeren Menschen war die Tuberkulose nun mal wirklich total verbreitet. Und die Angst, vielleicht auch mit einem chronischen Lungenleiden überhaupt eine Schwangerschaft und eine Geburt durchzustehen oder ob die zu überleben, war ja wirklich eine Frage. Und dann, wenn Frauen schon geboren hatten, war es manchmal halt so, dass vergangene Geburten sehr, sehr schlimm verlaufen sind, sehr gefährlich waren und die Frauen einfach Angst vor einer neuerlichen Geburt hatten. Es gibt sogar mehrere Frauen, die sagen, sie waren beim Hausarzt, der hätte ihnen dringend gesagt, nie wieder zu gebären. Sie würden die Geburt nicht überleben. Ausweg konnte ihnen dann trotzdem keinen bieten. Und die hohe Kindersterblichkeit, die auch da in diesem einen Zitat rechts benannt wird, das ist tatsächlich auch ein Grund, den viele angaben oder der häufig angegeben wurde, weil von der hohen Kindersterblichkeit gerade die ärmeren Menschen ja bekanntlich auch wirklich sehr betroffen waren. Und aus so Beziehungs- oder Lebenssituationen heraus ist das auch ein bisschen, das unten links ein bisschen eine der heftigsten Aussagen. Die meisten Frauen haben nicht so explizit erzählt, warum, wie ihre Ehe genau aussah, aber so Umschreibungen wie, ja, ich lebe in einer eher schlechten Ehe, das kommt relativ oft vor. Bei den Verheirateten, bei den Ledigen ist es halt meistens so eine Situation, das ist alle auch Dinge, die wir wahrscheinlich alle noch auch bis heute kennen. Der Lebensgefährte sagt, ich verlasse dich, wenn du das Kind bekommst, oder er fährt von der Schwangerschaft und ist schon weg. Oder der Kindsvater ist verheiratet und es ist keine Aussicht, dass es eine Ehe geben könnte und sich jemand um sie und das Kind kümmert. Aber auch Frauen, die durchaus sagen, der Kindsvater hat gemeint, er würde sie heiraten, sie will ihn aber halt nicht heiraten. Und eine Frau sagt auch ganz klar, sie will einfach nicht allein ein Kind aufziehen. Was kostete eine Abtreibung bei einer Abtreiberin auf diesem illegalen Markt? Ich habe mal angeschaut, was kostet es heute? Heute kostet eine Abtreibung zwischen 500 und 800 Euro, scheinbar. Das ist eine äußerst beträchtliche Summe. Wenn man außerhalb der Städte Reisekosten dazu rechnet und wenn man sich fragt, wie beispielsweise Jugendliche sowas bezahlen sollen, Lehrlinge, Schülerinnen, Mindestlohnbezieherinnen. Diese Kostenstruktur hat sich nicht wirklich geändert, würde ich sagen. Und die Überlegung, kann ich mein Kind leisten oder leiste ich mir einmal eine Abtreibung, so hart es vielleicht klingen mag, aber das ist etwas, was sich, glaube ich, auch nicht geändert hat. Bei den Summen in diesen Gerichtsakten aus diesem Zeitraum, die ich mir angeschaut habe, geht es ganz oft, kann man ungefähr rechnen, dass gerade bei einer, sagen wir, durchschnittlichen Landarbeiterinnen-Konstellation oder Hilfsarbeitern und Hilfsarbeiterinnen es durchaus um einen halben bis einen ganzen Monatslohn gegangen ist. Und das Risiko mit dem Kind aber völlig zu verarmen, das nicht erhalten zu können, war wahrscheinlich einfach größer. Wie, wenn das dann der Entschluss gefasst war? Ich habe also irgendwo hier einen Namen gehört, in Wels oder Linz oder wo auch immer. Da wird halt irgendwie Kontakt aufgenommen, damals natürlich am ehesten, indem man halt mal zu der Adresse gegangen ist und angeklopft hat, kam es zu einem Erstgespräch. Wenn alles gepasst hat, dann ist halt da Bezahlung, Termin, Ort des Eingriffs festgelegt worden. Oft ist es da auch schon darum gegangen, dass die Abtreiberin den Leuten gesagt hat, wie sie sich verhalten sollen, damit niemand mitbekommt, was vor sich geht. Also dass sie aufpassen sollen, dass niemand merkt, dass sie da hinkommen und so weiter. Und je nach dem Stadium der Schwangerschaft, mit der die Frauen kamen, wurden verschiedene Methoden angewandt. Im Grunde sind es zwei Methoden, die praktisch ständig vorgekommen sind, die sehr, also bei allen relativ ähnlich waren, bei allen diesen Geschichten. Das eine wäre so erster bis zweiter oder dritter Monat. Dazu muss man wissen, die Abtreiberinnen, von denen ich eben weiß, die waren alle schon in einer gewissen Weise erfahren genug, um diese Frauen innerlich untersuchen zu können und um das feststellen zu können, in welchem Monat die wohl waren. Und in diesen ersten Zeit war es so, dass ein sogenannter Gummikatheter, das ist eigentlich nur so ein Gummiröhrchen, ein festeres, eigentlich gedacht als Harnröhrenkatheter, der wurde möglichst tief eingeführt und in der Vagina oder Gebärmutter liegen gelassen, so lange bis die Gebärmutter, also bis die Reaktion der Gebärmutter war, so Kontraktionen, Krämpfe und dass dann sich die Einnistung ablöst und ein Abortus stattfindet. Und der Frau wurde das eben eingeführt und sie wurde angewiesen von der Abtreiberin, sie soll das so lange wie möglich in sich liegen lassen, bis eben die Krämpfe kommen und der Abortus stattfindet. Das konnte je nachdem auch mehrere Tage dauern. Wenn das schon weiter fortgeschritten war, so dritter, vierter Monat und später, dann kam das, der in den Akten wird er immer genannt, der sogenannte Herrenkatheter. Das ist eigentlich auch ein Harnkatheter aus Stahl, so leicht gebogen, so ein bisschen nicht so wirklich dem Körper ergonomisch angepasst, aber man konnte ihn sehr leicht einführen. Und damit wurde dann versucht oder das so gemacht, dass man die Fruchtblase aufgestochen hat. Also die Abtreiberin hat das gemacht. Und da ist es eher schnell zum Abortus gekommen. Manchmal sofort, manchmal halt in wenigen Stunden. Die Eingriffe haben selbstverständlich immer in Privatwohnungen stattgefunden, üblicherweise in der Wohnung der Abtreiberin selber, wo sie halt alle auch ihre Sachen hatte. Und das Möbelstück der Wahl ist kein Zufall, dass das dieser berüchtigte oder berühmte Küchentisch ist. Da ging es wirklich schlicht und ergreifend darum, so eine Situation herzustellen. Die Schwangere kann sich auf den Rücken legen, die Beine aufstellen, die Abtreiberin hat einen guten Zugang zur Vagina. Das ist eine gute Höhe, man kann den Küchentisch auch viel hygienischer halten, viel sauberer halten. Man kann dort auch vielleicht eine Lampe hinstellen. Damals war es ja auch noch nicht so, dass überall alles so super mit elektrischem Licht und Lampen bestückt war. Damit die Abtreiberin eben gut arbeiten konnte sozusagen. Und wie man jetzt sieht, zum Beispiel da in der linken Aussage, sie legte halt ein Kopfkissen unter und bereitet auch ein gut gewaschenes, sauberes Handtuch vor. Also diese Frauen in diesen Gerichtsfällen waren immer äußerst bemüht, und konnten das im Grunde auch sehr gut, sehr sauber und sehr sicher zu arbeiten, soweit es überhaupt möglich war. Und rechts die Aussage ist jetzt nur ein von x Beispielen von einer, die eine sehr genaue Aussage bei der Kripo dann gemacht hat, darüber, wie sie das erlebt hat, diesen Abortus nachher. An diesen Aussagen sieht man übrigens einfach auch, in welche Details die Frauen bei der Polizei gehen mussten. Wenn der Eingriff dann vorbei war, gab es meistens noch so Informationen für die betroffene Frau, also wie erkennt sie dann den Abortus, wie läuft es dann ab, worauf muss sie sich gefasst machen. Teilweise haben die Abtreiberinnen auch erklärt, was passiert, wenn eines Tages die Polizei vor der Tür steht, wie sollen sie sich am besten verhalten. Und es wurde ihnen immer erklärt, dass sie spätestens, wenn sie Fieber bekommen, sofort zum Arzt müssen oder ins Spital müssen. In ungefähr der Hälfte dieser 41 Fälle, die da sozusagen vorkommen, waren die Folgen der Abtreibung oder die Folgen des Abortus eigentlich dann so gravierend, dass die Frauen tatsächlich einen Arzt aufsuchten oder ins Spital gegangen sind. Und in ein paar dieser Fälle wurde dann tatsächlich auch eine sogenannte Auskratzung vorgenommen im Spital, also die Curettage. Das ist allerdings ein Eingriff, der bis heute der häufigste gynäkologische Eingriff ist. Die Gefahr nämlich bei jedem Abortus, und das ist ja auch bekannt, glaube ich, dass die Zahl dieser Abgänge gerade zu Beginn der Schwangerschaft bis heute enorm hoch sind. Und die Gefahr, dass sich die Reste des Embryos irgendwie entzünden können in der Gebärmutter, wenn nicht alles herauskommt, die war damals groß, dass es zu einer Blutvergiftung sogar kommen konnte. Und das ist heute genauso. Und deswegen wird bis heute die Curettage, also diese Ausschabung, sehr häufig angewendet. Und die meisten der Frauen meinten, sie hätten zwar stark geblutet und ziemliche Schmerzen gehabt, seien aber hätten nicht zum Arzt gehen müssen deswegen. Da muss man sich halt auch klar machen, dass damals Arzt und ein Spitalsbesuch eine finanzielle Frage war. Und es war eine Frage der Sicherheit. Ärzte, alle Angestellten in Spitälern, die das mitkriegen, waren selbstverständlich absolut verpflichtet im Grunde, Anzeige bei der Kriminalpolizei zu erstatten, wenn sie den Verdacht hatten, dass da davor ein sogenannter verpönter Eingriff stattgefunden hätte. Ich finde interessant, dass in den Akten, die ich kenne, das ist natürlich zwar nur ein Ausschnitt, aber doch einige Fälle, dass das ein einziges Mal nur vorgekommen ist, und das war dann doch schon in der Nazizeit. Da hat die Hebamme in einem Spital diesen Verdacht gehabt und hat diese Anzeige auch wirklich gemacht an die Kripo. Das führt aber zur nächsten Frage, wenn Abtreibung verboten ist, als Verbrechen verfolgt wird, aber wie man ja sieht, in einer gewissen Weise ein sehr privates Verbrechen ist, sage ich mal, unter Anführungszeichen. Wie hat die Kripo davon erfahren? Punkt 1 oder wichtigster Punkt bei so einem Delikt ist die anonyme Anzeige. Liegt eigentlich auf der Hand. Die andere Geschichte, die allerdings auch sehr, sehr häufig vorgekommen ist, ist, dass die Leute halt einfach gegenüber der falschen Person darüber geredet haben, sich irgendwie verplappert haben. Und es wurde dann halt weiter erzählt und irgendjemand hat es dann vielleicht mal einem Polizisten erzählt oder ist zur Polizei gegangen. Wenn allerdings so eine Anzeige reingekommen ist, dann hat die Kriminalpolizei oder auch schon der Marie, wer halt damit befasst war, im Grunde war es die Kriminalpolizei, in all diesen Zeiträumen, die ich so mir angeschaut habe, also von den 20ern bis in die 50er Jahre, mit ganz hoher Intensität und wirklich hohem Aufwand ermittelt. Das war nie ein Delikt, das vielleicht zu wenig wichtig oder was war. Das ist von hoher Ermittlungsintensität begleitet gewesen. Und das Ziel der Polizei war immer ganz klar, den Abtreiberinnen das Handwerk zu legen. Die Ermittlungen muss man sich aber auch so vorstellen, zunächst einmal wird es irgendwie bekannt. Wie auch immer, üblicherweise geht es um die Frau, die eben wie in diesem schönen anonymen Brief das Verbrechen der Leibesfruchtabtreibung an sich, also das ist die Schwangere sozusagen, begangen hat. Und dort wird üblicherweise auch als erstes angeklopft. Das Erste, was die Polizei meistens macht oder wie sie an den Namen der Abtreiberin kommt, ist, sie geht zu diesen Frauen hin. Und das sind oft Fälle, die durchaus auch schon eine Zeit zurückliegen. Vielleicht ist es dann teilweise auch in einer kleinen Stadt, das Ganze spielt sich vielleicht auch mal in einem Dorf ab sogar. Und dann klopft eines Tages ein männlicher Polizist, weil es sind ja immer Männer gewesen auch, vor der Tür und sagt zur Frau des Hauses, jetzt müssen wir mal reden und vielleicht kennen die sich auch sogar privat oder so. Das Ganze ist immer eine extrem peinliche, auch sehr beängstigende Situation für Frauen, die ja ansonsten nicht kriminell sind oder keine oder irgendwie da Erfahrung hätten, sondern die als ungewollt Schwangere bei einer Abtreiberin waren und das vielleicht vor 2 Jahren. Da steht der Dorfgendarm da und sagt und befragt sie gezielt zu diesen Vorgängen, befragt sie also auch ganz gezielt über ihren Unterleib praktisch. Da muss man sich nicht wundern, dass gerade diese Frauen immer mehr oder weniger sofort alles erzählt haben. Ausgepackt und nicht nur, bei welcher Abtreiberin sie waren und wo die wohnt und so weiter, sondern auch, von wem haben sie die Info, wer hat alle an dem Honorar bezahlt, wer war der Kindsvater, wer hat vielleicht auch der Versuch, sich rauszureden oder vielleicht hat es auch gestimmt, dass viele sagen, ja, die Schwiegermutter hat gesagt, ich soll das machen und so weiter und so fort. Und da taucht sofort ein ganzer Kreis an Leuten auf, die aus Sicht der Kriminalpolizei alle mitschuldig und alle Mitwirkende an dem Verbrechen waren. Dann gehen die natürlich zu jeder weiteren Person und Adresse hin und ermitteln so viele Informationen, dass sie am Ende sozusagen die Abtreiberin dingfest machen können. Und bei der Abtreiberin, wenn es dann soweit ist, hat die Polizei auch üblicherweise genug Informationen für einen Hausdurchsuchungsbefehl und für einen Haftbefehl. Weil das ist auch ein großer Unterschied. Die Frauen selber und auch die ganzen anderen, die genannt wurden, die werden dann niemals sofort verhaftet oder so. Aber die Abtreiberin wird üblicherweise dann sofort verhaftet oder wurde sofort verhaftet. Und kam dann üblicherweise auch gleich danach in gerichtliche Untersuchungshaft. Da ist dann vielleicht interessant, dass Abtreiberinnen, die ja gewisse Erfahrung mit der Strafverfolgung schon hatten, auch recht schnell Geständnisse abgelegt haben, zumindest über Vorwürfe, die sie nicht abstreiten konnten, wo klar war, die anderen haben alle schon ausgepackt. Sie wussten aus Erfahrung, dass ein Geständnis immer mildernd wirkt bei der Strafbemessung. Was sie aber auch wussten, ist, dass es für gerichtliche Medizinsachverständige nicht möglich war, eine Schwangerschaft im Nachhinein, vor allem wenn es ein bisschen länger her war, noch nachzuweisen. Und deswegen kam sie auch durchaus oft zu Freisprüchen, zumindest in einzelnen Fällen. Und deswegen, wenn alle Beteiligten sozusagen dasselbe ausgesagt haben und gesagt haben, ja, ich war gar nicht schwanger oder ich war mir nicht sicher und die Abtreiberin sagt, na, die war gar nicht schwanger und ich habe ihm nur eine Ausspülung gemacht. Und wenn dann das Gericht zur Ansicht kam, das lässt sich nun mal nicht mehr nachweisen, ob das alles nun stimmt, dann kam es durchaus auch zu Freisprüchen. Wobei in einem solchen Verfahren, weil das habe ich jetzt erst gesagt, 12 Akten mit 41 Angeklagten plus den 6 Abtreiberinnen jeweils auch noch, das sind immer eine Menge Leute und eine Menge Fälle praktisch auch, die zum Teil eben auch zurückgelegen sind. Das war jetzt aber sozusagen auch, der normale Ablauf, in einem normalen strafrechtlichen oder im Rahmen eines normalen Rechtsstaates, so das war das Wort, so wo wir sagen, bei allen Unterschieden und so weiter, aber in der Ersten Republik kann man sagen, da hat noch sowas wie ein normaler Rechtsstaat existiert und auch funktioniert. Und das würde ich so nach dem Aktenstudium auch sagen, das waren keine dauernden Justizirrtümer und die ideologischen Dinge haben eigentlich keine Rolle gespielt, das war schlicht Teil des Strafgesetzes und war als Verbrechen zu verfolgen. das ist dann irgendwann, hat es also eine gewisse Normalität. Die Abtreiberinnen, das sind übrigens die einzigen, die nach solchen Verfahren dann immer auch wirklich die Gefängnisstrafe absitzen mussten. Üblicherweise so 5 bis 6 Monate Kerker. Alle anderen Beteiligten, insbesondere auch die Schwangere, wo ich ja gesagt habe, die ist die eigentliche Adressatin des Paragraphen 144, die haben zwar auch alle üblicherweise schon Gefängnisstrafen bekommen, die wurden aber dann praktisch immer auf Probe ausgesetzt, wie das hieß, für ein paar Jahre oder so. Die Abtreiberin, die da im Grunde wirklich das eigentliche Ziel der Strafverfolgung war, ist immer ins Gefängnis gegangen. Bis allerdings in die Nazizeit hinein, wie gesagt, waren es meistens nicht viel mehr wie diese 6 Monate Kerker, vielleicht mal 7. Zu einer gesetzlichen Verschärfung ist es auch überhaupt erstmals 1937, das wäre dann aber eben in Österreich der Austrofaschismus, gekommen. Da hat das Regime zum ersten Mal, in einem, und zwar in § 146, die Abtreiberin genannt überhaupt in dem Gesetz und das so getextet, mitschuldig ist, wer der Schwangere zur Abtreibung verhilft oder ihr Hilfe leistet. Die Mitschuldige ist mit schwerem Kerker zwischen 1 und 5 Jahren, wenn er, wie es halt im Gesetz hieß damals, gewerbsmäßig zur Abtreibung mitwirkt, dann zwischen 5 und 10 Jahren zu bestrafen. Das war ab 1937 der Paragraph 146, dieser Abtreibungsparagraphen. Ausgeschöpft ist der zumindest, was ich jetzt so gesehen habe, eher erst ab der Nazizeit, die aber ja kurz darauf auch beginnt. Und die Paragraphen sind in dieser Form dann weit bis in die Nazizeit hinein auch genauso in Kraft geblieben, haben weiter gegolten. Die Nazis haben weder das österreichische noch das deutsche Strafgesetz großartig geändert. Sie haben einige Zusätze gemacht, wo in mehreren Bereichen Strafen erhöht worden sind. Und für Abtreibungen hat es ab 1943 unter ganz bestimmten Umständen sogar die Todesstrafe sein können. Wichtig ist schon noch zu sagen, gerade wenn man jetzt vom Nationalsozialismus redet, zu sagen, für die Nazis war, das ist nachgewiesen, ist tatsächlich so, mit diesem Verbot waren quasi deutsche Frauen gemeint, arische Frauen. In diesem rassistischen System der Nazis ging es bei der Abtreibung gleich ums Ganze, also um Fortbestand und Ausbreitung des sogenannten arischen Volkes. Abtreiberinnen wurden als Feinde einer positiven Bevölkerungsentwicklung bezeichnet. Und es gab Gesetze, gerade im Generalgouvernement Polen, wo praktisch das Gegenteil drin gestanden ist. Abtreibungen an Polinnen sollen strafrechtlich nicht verfolgt werden, hieß es. Da aber Abtreibung für die Nazis ein Verbrechen war, bei dem es wirklich ums Ganze ging, wurde 1936 die sogenannte Reichszentrale zur Bekämpfung der Homosexualität und Abtreibung eingerichtet. Heinrich Himmler, Chef der deutschen Polizei und Reichsführer SS, unter dessen Ägide diese Reichszentrale auch eingerichtet wurde, der hat es in einem Erlass über diese Reichszentrale dann so erklärt: Die erhebliche Gefährdung der Bevölkerungspolitik und Volksgesundheit durch die auch heute noch verhältnismäßig hohe Zahl von Abtreibungen, die einen schweren Verstoß gegen die weltanschaulichen Grundsätze des Nationalsozialismus darstellen, sowie die homosexuelle Betätigung einer nicht unerheblichen Schicht der Bevölkerung, in der eine der größten Gefahren für die Jugend liegt, erfordert mehr als bisher eine wirksame Bekämpfung dieser Volksseuchen. Um das so bekämpfen zu können, wurde eben diese Reichszentrale eingerichtet, wo alle Fäden zusammenliefen, wo auch geregelt wurde per Erlass, was es im Deutschen Reich wie zu machen ist, wie das ablaufen soll. Und zur Bekämpfung von Abtreibung und Homosexualität waren sowohl die Kriminalpolizei als auch die neue Gestapo zuständig. Beide dieser Polizeieinheiten konnten in diesem Zusammenhang dann Menschen, eben zum Beispiel die als Abtreiberinnen vorbestraft waren, auch eben in KZs deportieren lassen. Nach der Befreiung 1945/46 hat die neuösterreichische Regierung in einem quasi Formalakt das gesamte Strafgesetz in der Fassung von unmittelbar vor dem März 1938 wieder verlautbart. Scheinbar, aber ich habe das jetzt nicht für das gesamte Strafgesetzbuch nachgesehen, aber für den Abtreibungsparagrafen weiß ich das, der ist tatsächlich in der Fassung von März 1938 dann wieder in Kraft gesetzt worden. Und das heißt, das war die Fassung aus dem Austrofaschismus, wo also die quasi gewerbsmäßige Abtreiberin auch genannt ist als Adressatin des Gesetzes und der Strafverfolgung. Und in dieser Fassung, die dann eben da wieder verlautbart wurde, hat das Gesetz bekanntlich bis zum quasi 31.12.1974 gegolten. Bei mir ist es so, dass der einzige dieser Strafakten, also wo ich noch einen lesen konnte, der ist aus dem Jahr 1954, da existiert aber nur mehr das Urteil. Das ist von einer Welser Abtreiberin, von der Loisia Opal, ist die Abtreibung gemacht worden. Die hat als sogenannte Berufsverbrecherin des Frauen-KZ überlebt, als Frauen-KZ Ravensbrück überlebt. Und die hat dann scheinbar im Frühjahr 1953 einer guten Bekannten, nämlich der Erna W., das ist eine Anfang 20-jährige Hilfsarbeiterin, Fabriksarbeiterin gewesen, die hatte schon ein außereheliches Kind, war nicht verheiratet. Und der hat sie offenbar 1953 eben eine Abtreibung gemacht, sagte zumindest Erna W. nachher aus. Die Abtreibung ist ganz genauso gelaufen, wie ich es vorher geschildert habe. Da gibt es aber zwei Neuigkeiten gab es. Sie hat zum ersten, also diese Abtreiberin in dem Fall, die Aloysia Opal, hat einen Tampon benutzt, um diesen Gummikatheter zu sichern, damit er nicht herausrutscht. Und sie hat dieser Freundin von ihr, der Erna W., Kinintabletten gegeben, falls sie Fieber bekommt. In dem Gerichtsverfahren selber haben die beiden Frauen komplett konträre Aussagen gemacht. Die Erna W. hat den Eingriff detailliert geschildert. Die Aloysia Opal hat behauptet, die Freundin hat bei ihr übernachtet und hätte in der Nacht eben einen ganz natürlichen Abortus erlitten. Und das Gericht hat am Ende eben halt der unbescholtenen Erna W. geglaubt und nicht der mehrfach vorbestraften Abtreiberin und hat gemeint, aufgrund der Schilderungen, die Erna W. getätigt hat, sei bewiesen, dass durch diese Maßnahmen der Aloysia Opal das Ei in seinem Nest zerstört wurde. Das ist eine Wortwahl, ich fand das einfach sehr kurios, eine Wortwahl, die ich erstmals in diesem Gerichtsakt aus 1954 gelesen habe. Erna W. hat übrigens 4 Monate schweren Kerker bekommen, Aloysia Opal 5 Monate. Erna W. hat 3 Jahre Probezeit bekommen und die Abtreiberin Aloysia Opal hat die 5 Monate komplett abgesessen. Zwischen diesem Urteil und dem Akt und der späteren Fristenlösung sind ja nochmal 2 Jahrzehnte ungefähr vergangen. zwei Jahrzehnte, in denen es, würde ich sagen, zu Meilensteinen in der Entwicklung einer modernen Gesellschaft gekommen ist. Ab 1962 war die sogenannte Antibabypille in Österreich zugelassen. Und ab Ende der 60er Jahre gab es die zweite Frauenbewegung, die anderen neuen sozialen Bewegungen. Und es war die Zeit des großen Kampfes gegen den Paragraph 144. Ab 1970 bekanntlich SPÖ-Alleinregierungen und in langen, langen, langen Auseinandersetzungen der zweiten Frauenbewegung mit den Frauen der SPÖ gelang es schlussendlich, die Fristenlösung zu beschließen, die bis heute gilt. Das heißt, Abtreibung ist nach wie vor ein Verbrechen, aber nicht strafbar, wenn der Schwangerschaftsabbruch innerhalb der ersten drei Monate, wie wir das alle kennen, durchgeführt wird. Eine Abtreibung durch eine Nichtärztin oder einen Nichtarzt oder ärztliche Kraft ist natürlich immer schon ist auch bis heute verboten. Da wir jetzt die Fristenlösung haben, ist es ja nicht mehr nötig. Das heißt, dieser illegale Markt an Dienstleistung für Abtreibungen, der ist seither natürlich verschwunden. Es gibt aber seit 1975, kann man sagen, bis zum heutigen Tag eine ganze Menge an Kritik an dieser Regelung. Dass Abtreibung nach wie vor ein Verbrechenstatbestand ist, dass der Eingriff bis heute privat bezahlt werden muss, wahrscheinlich auch nicht zuletzt, weil es nach wie vor ein Verbrechen ist. Unerklärlich finde ich natürlich, dass in Österreich sämtliche Verhütungsmittel selber bezahlt werden müssen. Auch unerklärlich finde ich, dass der Zugang zu Abtreibungen wirklich sehr schlecht ist, nach wie vor sehr schlecht ist. Jetzt habe ich recherchiert, das ist mein Rechercheergebnis, also ihr wisst es sicher besser. Ich habe festgestellt, es gibt in Vorarlberg jetzt wenigstens immerhin eine Klinik. Zu meiner Zeit gab es keine. Und was natürlich auch eine Sache ist, die seither und bis zum heutigen Tag ein Problem ist, ist, dass auch militante und radikal fundamentalistische Abtreibungsgegnerinnen nach wie vor Abtreibungskliniken belagern dürfen. Da fragt sich schon, ob es nochmal so weit kommen könnte, dass Abtreibung wieder verboten wird, komplett verboten wird, so wie ich es jetzt geschildert habe. Da würde ich sagen, so aus ganz heutiger, jetziger Sicht würde ich sagen, nein. Das Problem ist nur, solange Abtreibung als Verbrechen im Strafgesetz steht, ist es ja doch möglich, den Abschnitt über die Fristenlösung da relativ leicht wieder herauszustreichen. Und dann frage ich mich, würde sich so ein illegaler Markt wieder bilden? Und das ist selbstverständlich so. Er würde einerseits genauso aussehen wie damals und es gäbe noch einen Unterschied. Es gibt heute nämlich auch medikamentöse Abtreibung. Es gibt Medikamente, die auch in den Kliniken eingesetzt werden. Eine Frau, die heute in so eine Klinik geht, kann sich aussuchen, die mechanische Methode der Absaugung oder die medikamentöse Methode. Und wenn man sich vorstellt, es würde sich so ein illegaler Markt bilden, da wäre vielleicht gefährlicher als damals in den 30er, 40er und 50er Jahren, weil wenn das sozusagen ein Schwarzmarkt oder ein illegaler Markt für solche Medikamente gäbe, wenn die unkontrolliert eingenommen werden, sind sie wahrscheinlich gefährlicher als diese Methoden, von denen ich heute erzählt habe. Ich halte es halt für am wahrscheinlichsten, dass eine sehr rechtsgerichtete Regierung auf die Idee kommt. Die Freiheitlichen fordern das seit langer Zeit. Die Fristenlösung in Richtung verpflichtender Beratungsinstanzen sozusagen zu ändern. Und meines Wissens sind die Grünen derzeit die einzige Partei im Nationalrat, die ganz klar fordert, Abtreibung müsse nicht nur straffrei sein, sondern sollte eben auch rechtmäßig sein. Also klar fordern, es soll raus aus dem Strafgesetzbuch. Und die auch fordern, dass die Kostenfrage dann gelöst werden muss. Und ich möchte zum Abschluss an einen Fall erinnern, der vielleicht an diese alten Zeiten, von denen ich gesprochen habe, erinnert hat, mich jedenfalls schon. Vor 2013 war das, da ist in Wien der Fall einer Ärztin aufgeflogen, die hat Abtreibungen quasi zum Billigtarif um 300 Euro angeboten. Und das dürfte dann in mehreren Fällen zu recht schlimmen Komplikationen gekommen sein. Sie hat nämlich als Methode auch eben eine sehr billige Methode gewählt. Sie hat eine Curettage gemacht, also nicht einmal das, was in einer Abtreibungsklinik unter mechanischer Methode gemacht wird. Und wer waren denn die Betroffenen damals, wie diese Klinik, also wie diese Praxis geschlossen worden ist? Und soweit man das weiß, waren das eben wieder die armen Frauen, die sich weder Kind noch eine gute Abtreibung leisten konnten. Und soweit es bekannt ist, waren unter diesen Frauen sehr viele Migrantinnen. Das heißt, der Kampf für die Legalisierung der Abtreibung, der muss unbedingt weitergehen. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören.
Danke, Silvia, für diese Einblicke. Das heißt, nicht nur der Kampf um Legalisierung, sondern auch um Finanzierung ist offensichtlich ein wichtiger Kampf. Obwohl, wenn ich mir jetzt deine Ausführungen anhöre, ich wirklich froh bin, dass es heutzutage Krankenversicherung und Kindergeld und solche Dinge gibt. In Österreich, für uns alle hier im Raum zumindest, es gibt genug Leute, die davon ausgeschlossen sind. Auf jeden Fall sehr spannend. Was ich auch total spannend finde, vielleicht kommen wir in der Diskussion auch nochmal zurück, ist diese Verquickung, die eben die Nazis gemacht haben zwischen Abtreibung und Homosexualität. Was ja auch heutzutage von vielen reaktionären Gruppen, die sich gegen Genderwahn, Abtreibung, Homosexualität und dergleichen wenden. Also das sind Themen, die immer noch sehr emotional diskutiert werden in diesen Gruppen und von reaktionären Regierungen auch. Putin, Erdogan und so weiter. Ja, auf jeden Fall danke. Spannend. Ich möchte jetzt mal das Wort an euch geben. Gibt es Fragen, Kommentare, vielleicht auch Kommentare zu Vorarlberg, der Situation hier? Oder ganz allgemeine Fragen an die Silvia? Ich habe eine ganz kurze Nachfrage. Diese Ärztin, die die Curettage angewendet hat, das ist diese Ausschabung, oder ja, was genau? Ja, genau. Im Gegensatz zur Aussaugung, die nicht zu gefährlich ist.
In diesen alten Akten sagen die Frauen selber und eigentlich alle Beteiligten, nennen das immer Auskratzung. Das klingt total arg, aber man muss sich es leider ein bisschen so auch vorstellen. Mhm. Das ist so ein, ich habe noch nie so ein Instrument gesehen, glaube ich. Es wird immer als löffelartiges Instrument beschrieben, mit dem wirklich mechanisch hineingefahren wird praktisch und dann versucht wird, möglichst alles an an embryonaler die gesamte alles, was an diesem Einnistus, was dort auch rundum gebildet wird, an der Gebärmutterwand am Anfang noch. Ne? Genau. Geschabt. Genau. Ja, eh. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass die Wahrnehmung der Frauen auch damals, weiß nicht, ob es da schon so großartige Anästhesie-Geschichten gegeben hat, dass man es Auskratzung genannt hat, wenn man es genau so empfunden hat. Also, das ist wahrscheinlich, wenn man heute eine Curettage bekommt nach einem Abortus im Spital, ganz sicherlich anders und nicht mehr so arg oder arg. Und jetzt als Abtreibungsmethode zu verwenden, ist halt schon absolut nicht state of the art und hat offenbar dann, war aber halt der Grund, warum sie das um 300 Euro anbieten konnte. Ja.
Boah, echt viel Geld. Hast du eigentlich Hinweise darauf, wie diese Abtreiberinnen damals das Wissen bekommen haben über das, was sie da machen?
Ja, das stimmt. Das ist das große Geheimnis. Wie sind die dazu gekommen? Das erschließt sich aus diesen Akten nicht. Das wird nie wirklich gefragt. Ja. Das interessiert niemanden, wie hat sie die Fertigkeit erlangt oder wie sie überhaupt jemals auf die Idee gekommen ist, selber diesen illegalen Dienst anzubieten sozusagen. Und ich habe mir das halt manchmal überlegt, dass ich mir das nur selber versuche vorzustellen. Vielleicht ist es, also einerseits war es wahrscheinlich so eine gängige Geschichte, dass es, wenn ich schon beschließe, Kriminalität könnte ein Weg sein für mich, um aus meiner ökonomischen Misere rauszukommen, dann vielleicht darauf die Idee zu kommen als nächstes, es könnten Abtreibungen sein und nicht irgendwas anderes. Und die andere Möglichkeit, die ich mir aber eben auch sehr gut vorstellen kann, ist, dass diese Frauen selber alles auch irgendwann mal eine Abtreibung gebraucht haben, selber bei einer waren und das dadurch kennengelernt haben und vielleicht da sich dann halt auch informiert haben bei der, wie und die ausgefragt haben und das so vielleicht unter Umständen auch Tipps bekommen hat oder das ganze Wissen von einer, die halt schon eben illegal praktiziert hat, so übertragen bekommen haben. Also da fehlen im Grunde Erzählungen von Frauen selber, die sowas gemacht haben. Und wie gesagt, in diesen Akten interessiert es nie jemanden, weder Gericht noch Polizei interessiert sich, wie das genau begonnen hat. Es ist wirklich mehr, es ist immer eine Vorwurfshaltung gegenüber dem aktuellen Verbrechen. Da interessiert höchstens, warum sie das Aktuelle gemacht hat und nicht, wie das bei ihr biografisch abgelaufen ist sozusagen. Deswegen leider kann ich da auch nur Thesen formulieren praktisch.
Ja, sehr schade, dass die nicht mehr leben.
Das ist eine spannende Frage, die sich schnell stellt.
Genau.
Also ich tue mir jetzt schwer. Also einerseits stimmt das alles, ich unterschreibe das, was du gesagt hast. Zum anderen, wenn ich jetzt nur von diesen Gerichtsfällen ausgehe, das ist natürlich ein ganz spezifischer Zugang zum Thema auch, wo vieles andere, was außerhalb der Strafverfolgung gelaufen ist, überhaupt nicht vorkommt, logischerweise. Aber da würde ich sagen, aus diesen Geschichten heraus würde ich sagen, es ist die Situation der Frauen ist, es begegnen ihnen nur Männer, wenn in dem Moment, wo das ganze Verfahren beginnt. Also das sind männliche Polizisten, männliches Gerichtspersonal. Die Obrigkeit ist sozusagen männlich. Aber für die anderen beteiligten Männer würde ich doch eine Lanze brechen, insofern als dass, also es kommen in den Geschichten auf gut Deutsch gesagt wirklich viele Arschlöcher vor, die genau so gehandelt haben und sich da abgeputzt haben auch. Es kommen aber auch wirklich viele Männer vor, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, mitzutragen, die mithelfen, eben beispielsweise Adressen ausfindig zu machen, Namen zu finden, die Geld aufstellen, damit man die Abtreiberin bezahlen kann und so weiter. Ja, also das ist, und die nicht verschwinden sofort, wenn es eine Schwangerschaft gibt. Für die es aber halt auch, weil das auch arme Männer waren, darum geht, dass sie sich schwer Kinder leisten können und und die gibt es eben auch oder gab es auch damals, Männer, die sehr wohl auch die Verantwortung für außereheliche Kinder übernehmen, indem sie Alimente zahlen von dem wenigen Lohn. Das können sie sich aber halt nicht oft im Leben leisten. Das sind schon Geschichten, wo ich mir denke, unter den Betroffenen sieht die Geschichte ein bisschen anders aus. Die Abtreiberinnen selber, wo ich mir denke, dass mit der, also ist ganz einzeln, ganz wenig, ein, zwei Mal ist es vorgekommen, dass eine gegenüber Polizei oder Gericht sowas andeutet. Ja, die sagt, naja, ich werde mich nicht daran hindern lassen, das wieder zu tun, weil damit ist armen Leuten halt sehr geholfen, mit dieser Dienstleistung praktisch. Das kommt einmal ganz dezidiert vor. Ansonsten ist es halt auch so, was wird da gefragt, was für Aussagen werden auch protokolliert. Das ist nicht alles, was gesagt und gemeint oder gedacht wurde oder was sie in einem anderen Zusammenhang gesagt hätten. Ja. Aber in diesen Fällen haben die immer Geld genommen und es ging immer darum, dass diese Abtreiberinnen selber aus eher prekären Verhältnissen gestammt haben, ganz, oder bis so wirklich sehr prekär, und das Geld einfach ganz dringend gebraucht haben. Es ging immer auch ums Geld. Ich finde das weder verwerflich noch irgendwas. Ich möchte aber betonen, dass nur aus der guten Tat heraus, das musste man sich leisten können. Es mag sie gegeben haben. Ja. Die Hebamme, die nebenberuflich das macht, die das Geld gar nicht braucht, die das vielleicht in der Großstadt macht, die nicht zufällig unter meine Gerichtsakten geraten ist und so weiter, die hat es sicher gegeben. Ich sage nur, es gab diese Geschichten auch und das halte ich für aber trotzdem auch ein vollkommen legitimes Vorgehen. Ja. Zu sagen, da gibt es eine Möglichkeit, Geld zu verdienen damit. Sie haben sehr sorgfältig gearbeitet. Viele von denen mögen die Geschichten, mit denen die Frauen gekommen sind, genau gekannt haben, das glaube ich auch. Ja, dass sie immer genau wussten, wovon die reden, in welcher Situation die stecken. Es gibt, wenn dann die Nazis, also ab 38, wo halt die Drohung mit einer Verfolgung Richtung KZ-Internierung durch die Kriminalpolizei im Raum gestanden ist. Die Kripo hat denen das manchmal bei den Verhören auch gesagt. Ja. Beim nächsten Mal oder so geht's ins KZ. Also das war für diese Frauen, für diese Abtreiberinnen ganz klar im Raum gestanden. Und da sagen sie sehr häufig dann, ich wollte eh damit aufhören, seit dem Umbruch, wie sie es genannt haben, 38, wollte ich das ja eh nie wieder machen, aber die Frauen haben mich halt dauernd angebettelt, alle kannten meine Adresse, ich bin halt stadtbekannt, dauernd standen die vor der Tür, dann habe ich mich doch nochmal erweichen lassen. Das kommt sehr oft vor. Ja. Nur, wie ich eingangs schon gesagt habe, Aussagen in einem Gerichtsakt, warum sage ich das genau so und was anderes nicht. Natürlich versuchen sie, eine Ausrede unter Anführungszeichen zu bringen, warum sie es nochmal gemacht haben. Genau, aber ich würde sagen, im Grunde vollkommen richtig, aber ich würde sagen, was ich so kennengelernt habe, auch die Rolle der Männer muss man doch ein bisschen anders betrachten, also ich betrachte sie anders, es ist mehr eine Frage, es ist eine Klassenfrage, ganz banal, und die betroffenen Männer, also Frauen wie Männer innerhalb dieser Schicht waren sehr ähnlich betroffen, bei allen Unterschieden und Problemen natürlich.
Das hat sich offensichtlich bis heute nicht geändert, dass eine Klassenfrage ist, was das Beispiel der Wiener Ärztin zeigt. Ja. Da oben war eine Frage.
Und zwar, also ich gehe in eine HLW in Vorarlberg und wir haben jetzt gerade wieder Naturwissenschaften, also einen neuen Lehrplan, nehmen wir gerade Genetik durch und generell, jetzt kommen wir gerade zum Thema Schwangerschaften wieder, wir nehmen jetzt gerade künstliche Befruchtung durch und also das haben wir eigentlich alles schon durchgekaut, also in Unterstufen schon und nie wird das Thema Abtreibung besprochen. Noch dazu kommt dann die katholische Komponente. Wir haben einmal eine Nacht in einem Kloster verbringen müssen, wo dann die Nonnen, also die Nonnen, ich weiß nicht, wie man das nennt, also auf jeden Fall, die, wo uns so den Tag begleitet hat oder die zwei Tage da begleitet hat, hat zu uns gesagt, wir können ja auch natürlich verhüten, indem wir unsere ja, und mit dem Monatszyklus verhüten. Und ich habe jetzt wirklich eine in der Klasse, die macht es. Und ich finde das halt, es weiß einfach jeder, dass es total unsicher ist. Und das Thema Abtreibung wird wird total, also du bist dann einfach, wenn du über das sprichst, dann wirst du schon als der Antichrist bei mir in der Schule angesehen, also in der Klasse. Also wir haben einmal einen Besuch gehabt von einer Bürgermeisterin aus dem Bregenzer Wald und ich habe sie irgendwas dazu gefragt und sie war total schockiert und hat einen ganz verkürzten Nazi-Vergleich irgendwie da versucht zum Herstellen. Die Nazis haben ja auch wegen der Euthanasie was angestellt und das könnte man doch nicht machen, sowas. Und das ist, also jede Frau, die das macht, die vergeht ein Verbrechen an der Natur, weil sie ja Frau ist. Und sowas wird irgendwie uns tagtäglich eingetrichtert. Und das finde ich total schlimm, dass da noch, dass das Thema einfach überhaupt nicht, ist einfach ausgeklammert. Ich habe jetzt bis vor kurzem, seit einem Monat, weiß irgendwie, dass man das auskratzt. Also ich habe das vorher noch nie so was gewusst, wie sowas überhaupt abläuft. Und das wissen viele nicht, weil man sich auch nicht Fragen traut. Und ich glaube, die meisten Lehrer wissen so zu wenig drüber, dass sie das auch nicht irgendwie beantworten könnten, falls eine Frage dazu kommt. Und ich finde das wirklich schlimm. Und ich finde, dass da muss so irgendwie, da muss man in die Richtung viel mehr daran arbeiten. Und auch vor allem den Schülerinnen nicht irgendwie die in die Form von einer Hausfrau reindrücken, weil es kommt auch immer wieder, auch immer verstärkter, dass sie, wenn, also ich habe jetzt gesagt, bin jetzt Anfang 20, ich kann mir keine Kinder vorstellen, dann hat man mich ja auch schon angestellt, was? Du bist eine Frau, du musst Kinder kriegen, weil du bist eine Frau, du hast die Geschlechtsmerkmale zum Kinderkriegen, dann mach das doch. Und das ist einfach, das finde ich total schrecklich, dass das immer noch so aktuell ist und immer noch so massiv irgendwie unbewusst auf die jungen Mädchen reinkämmert wird. Ich habe auch noch welche in der Klasse, die hatte gar keinen Freund und die hat gesagt, ihr Ziel ist, dass sie mit 26 unbedingt zwei Kinder hat, weil es einfach so wieder vermehrt reingedrückt wird, dass man irgendwie, man muss Kinder kriegen, man muss das, aber das ist man keine Frau, das hat man kein erfülltes Leben und das finde ich ganz schlimm.
Ich finde es spannend, dass du da Verknüpfungen herstellst Richtung, weil ich mir jetzt gerade am Schluss gedacht habe von deinem Statement, Free Choice oder eben freie Wahl der Lebensgestaltung, weil das wird ja sozusagen Frauen, die abtreiben gehen, auch immer abgesprochen. Da gibt es ja gerade von den fundamentalistischen Gegnerinnen immer diese Rede, die wüssten gar nicht, die würden das später so bereuen und es gäbe dann irgendwann so ein Trauma und die wüssten nicht, was sie tun und die lassen sich auf irgendwas ein, was ich keine Ahnung. Und ich denke mal, genau wie du jetzt im Grunde gesagt hast, sehr früh ein Kind zu bekommen oder ungeschützten Geschlechtsverkehr zu haben, ich denke mal, die wissen in Wirklichkeit nicht, worauf sie sich einlassen. Oder wenn dann, ich respektiere das ja aber dann informierte Entscheidung treffen zu können. Das ist eigentlich, was du gesagt hast, ne? Dass du sagst, ich kann nicht mal eine informierte Entscheidung treffen, wie und ob ich eine Abtreibung will, wenn ich nicht mehr genau weiß, wie das läuft oder so. Und ja, da muss man, also ich hoffe, es war nicht für manche zu deutlich, aber ich habe gefunden, man muss da die Worte, die Dinge beim Namen nennen.
Danke. Ja, die Lage und Situation haben wir jetzt ein Stück weit für ihr schon gehört. Vor ein paar Wochen, vielleicht uns einige von euch mitkriegt, fragt mich nicht nach dem genauen Datum, aber es sind nur so Fundamentalisten durch die dominierende Innenstadt schweigend demonstriert gegen das Recht auf Abtreibung und wir als sozialistischen Jugend, das der Funke, natürlich Protestkundgebung dagegen gemacht, wenn wir natürlich ganz klar sagen, die Frau soll das Recht auf Abtreibung haben, ohne in irgendwelche finanzielle Nöte zu kommen. Und wenn war das, vor ein paar Wochen sowas? Und ja, es war eigentlich eine recht coole Aktion und ich finde, da muss man auf die Straße gehen und den Fundamentalisten zu zeigen, dass sie einfach komplett falsche Argumentationen und auf gut Deutsch einfach gut die Schnauze halten sollen, was das betrifft.
Danke.
Also das, was ich da am Schluss gehabt habe, das rechts. Abtreibungsgegnerinnen wegschubsen. Das ist eine Kampagne, die in Salzburg läuft. Also die haben in Salzburg das Problem, dass einmal im Monat vor der Abtreibungsklinik diese Fundis eine Kundgebung machen. Ich glaube jeden ersten Samstagvormittag im Monat. Und die Linken vom Infoladen müssen unter Anführungszeichen jeden ersten Samstag im Monat eine Gegenkundgebung abhalten. Die haben sich aber dort auch quasi zu Expertinnen entwickelt und die machen total gute Broschüren, mehrere schon jetzt mittlerweile schon, und die eine war eben auch diese Pro-Choice is OS-Kampagne, da ist super Broschüren, wo eben weit darüber hinaus, dass man sagt, warum man gegen diese Fundamentalisten ankämpft, auch sagt, was an weitergehenden Forderungen zu stellen ist. Ja, also im Grunde ein bisschen das, was ich auch am Schluss gesagt habe, wird da gut begründet und gut erarbeitet. Und da kann man alle froh sein, dass es Leute wie euch gibt und dass es Leute wie die vom Infoladen in Salzburg gibt. Das links, das sind Fotos von mir, 2001 in Wien. Also in Wien hat sich das eine Spur beruhigt, aber halt auch, weil die Klinik, die damals dort war beispielsweise, ist halt weggezogen und hat sich privat um Securities gekümmert, damit die Frauen nicht mehr belästigt werden, weil das war da auch eine Zeit lang, muss man da jeden Samstag hinlaufen. Und weil du das vorher, diese zwei Bilder, anders gelesen hast, wie sie von mir gedacht waren, weil es, glaube ich, ein blöder Ausschnitt ist. Unten, das sind die Irren, ja, oben ist die Gegendemonstration und auf den Plakaten ist ein Löwe in einer Arena abgebildet und die Überschrift lautet: Christen, erinnert ihr euch?
Das ist auch mein Lieblingsplakat.
Also vor dieser einen Klinik in Bregenz auch. Und ich meine, weil die Frage, was alles unter Demokratie fällt oder was alles in einer Demokratie so ist, wie sie ist, ich finde es schon prekär bei dieser Geschichte, also dass vor Abtreibungskliniken, und zwar machen die das ja nicht zu Betriebsschluss oder am Sonntag oder in der Nacht, sondern zu Betriebszeiten, also dass es da Handhaben gibt. Also das ist aber, glaube ich, Ländersache. Es werden ja dann so Bannmeilen, könnten, glaube ich, von den Kommunen oder so verhängt werden, dass man sagt, ich könnte auch keinen anderen Betrieb oder andere Klinik belagern und die Leute, die sich da drin behandeln lassen wollen, permanent belästigen und anquatschen und so. Das ist ja ausschließlich etwas, was vor Abtreibungskliniken überhaupt erlaubt ist. Und ich gehöre nicht zu denen, die schnell mal nach den Gesetzen oder Polizei rufen, aber das finde ich halt wirklich Ausdruck einer Haltung in Österreich, die, wo ich schon das Gefühl habe, die Mehrheit sieht es nicht so. Die Mehrheit sagt, Fristenlösung und Ende, da brauchen wir gar nicht diskutieren, was soll das? Natürlich ist das eine ganz laute, radikale Minderheit aus Kirchenkreisen, die diese Demos macht, diese Aktionen macht. Und trotzdem ist es Ausdruck einer ganz bestimmten Situation, dass das überhaupt möglich ist, dass auch nicht die Massen hinlaufen andauernd und dagegen auftreten und die unterstützen, die eine Kundgebung anmelden oder so. Deswegen.
Ja, da spielt vermutlich schon auch wieder das mit, was du vorher angesprochen hast, dass es einfach um Frauen geht, die oft mit dem Problem alleine gelassen werden. Und dann geht es um die Frauen, die in diese Klinik gehen und vermutlich eine sehr, möglicherweise eine sehr schwierige Entscheidung getroffen haben. Also trifft man ja auch nicht so schnell mal auf dem Klo in der Früh. Ich gehe halt abtreiben. Und dann noch damit belastet zu werden, ist schon heftig.
Okay.
Noch noch eine Wortmeldung?
Ja, ich glaube, was zentral ist, also ich glaube nicht, dass man die verbieten müsste. Wenn es einfach möglich war, ganz normal in jedem Krankenhaus routinemäßig sozusagen eine Abtreibung durchzuführen, weil das Problem ist ja gerade, wie gesagt, in Vorarlberg gibt es eine Möglichkeit dazu, das wissen die natürlich auch ganz genau, und da muss man sozusagen durch, wird im Spießrutenlauf als Frau irgendwie ausgesetzt, wird wahrscheinlich noch mit 25 Broschüren, wo Kinder, Augen und was weiß ich drauf, ist irgendwie moralisch unter Druck gesetzt, und das ist dann natürlich also das ist eine kleine Minderheit, die irgendwie extrem laut ist, aber in Wirklichkeit das Problem ist nicht die kleine Minderheit, die Verrückten sozusagen, sondern das Problem ist, dass ja eben immer noch als Gesetz nicht möglich ist. In Vorarlberg, vielleicht nochmal da drauf zu kommen, haben die Grünen das als Wahlkampfthema 2013 gehabt, irgendwie bei der Landtagswahl, die Abtreibung in Landeskliniken, und haben es sofort danach der Koalition geopfert sozusagen. Und das ist letztendlich das zentrale Problem, dass, ja, wie du eh schon gesagt hast, Verhütung irgendwie Geld kostet, Abtreibung Geld kostet, irgendwie in die halbe Illegalität oder in die moralische Illegalität sozusagen gedrängt wird und sozusagen als was Abnormales dargestellt wird, nicht behandelt wird im Unterricht, nicht in der Öffentlichkeit behandelt wird und ja, sozusagen auf dem liberalen Weg immer noch halb verboten ist oder verpönt zumindest, nämlich über die moralische Schiene sozusagen.
Danke. Entschuldigung. Ich will nur mit einem Blick auf die Uhr vorschlagen, dass wir eine letzte Runde im Publikum machen, wenn es jetzt noch Wortmeldungen oder Fragen gibt. Und dann
privat.
Und dann eine dann ein Abschlussstatement und der Rest dann privat in der Kantine.
Kein Arzt, keine Ärztin kann gezwungen werden, das steht im Gesetz. Ja. Und ist so, meines Wissens. Na, kann er nicht. Ja, das ist wirklich Teil der Fristenlösung. Das ist seit 1975 Teil der Fristenlösung. Es mag Konstellationen geben, Abhängigkeiten innerhalb eines Spitals, darüber wird viel geredet, dass Abhängigkeitsverhältnisse zwischen den Oberärztinnen und so weiter geben mag. Ja. Aber am Ende des Tages ist es nun mal verboten, einen Arzt, eine Ärztin dazu zu zwingen. Ja, du kannst das geht nicht. Es gibt Situationen, in denen mag das in einem Spital ein Problem sein, aber da muss ich auch ganz ehrlich gleich dazu sagen, das sind die Probleme der Spitalsorganisation, das sind nicht meine Probleme oder unsere Probleme als möglicherweise Betroffene. Darüber rede ich nicht. Das sind Probleme, die müssen und können anders gelöst werden. Und da gibt es Handhaben und Möglichkeiten, das anders zu lösen. Ich finde aber vielleicht noch einmal, ich möchte noch mal auf irgendeinen politischen Schluss vielleicht kommen. Es gibt für mich also wirklich absolut keine Ausrede oder auch keine Umstände, die dagegen sprechen, Abtreibung zu legalisieren. Man kann ja weiterhin sagen, kein Arzt, keine Ärztin darf zu diesem Eingriff gezwungen werden. Haltet dich nicht einmal für ein Problem. Trotzdem kann das in Landeskliniken oder in öffentlichen Kliniken stattfinden, soll es vor allem. Und ich fand es so interessant, vorher Teil von der Wortmeldung, da ging es um die politische Konstellation, in der etwas möglich ist oder in der jemand einen Teil seiner politischen Forderungen schnell wieder über Bord wirft. Von der leider mittlerweile verstorbenen Frauenministerin Sabine Oberhauser gab es bei ihrem Amtsantritt vor 2-3 Jahren muss das ja gewesen sein, ein großes Interview in der Zeitschrift Anschläge. Und da wird sozusagen ja jeder Frauenministerin routinemäßig die Frage gestellt, was sie denn dazu sagt, zur Entkriminalisierung der Abtreibung. Und meiner Erinnerung nach war die Sabine Oberhauser die Erste, die da echt auch tachless geredet hat, was ich gut fand. Sie hat gesagt, das ist kein Thema bei ihr, sie wird das nicht fordern oder als Projektin, als Ministerin machen. Sie findet, die Fristenlösung ist in Ordnung, das sollte lieber so bleiben, man sollte nicht dran rühren, hat sie so ungefähr gesagt, weil jedes Mal, wenn irgendjemand dran rührt an dem Thema, und das sagt mit der Bundesministerin, ja, dann kommen die Anträge von der rechten Opposition, dann wirst du überhäuft von den Anträgen, die zu einem solchen zum Beispiel Gesetzesentwurf kämen. Und jetzt sage ich, jetzt interpretiere ich sie mal, du machst dann ein Fass auf, wo du nicht weißt, ob du das wieder zukriegst. Ja. Und am Ende ist es so, wie ich ja gesagt habe, es steht nach wie vor im Strafgesetzbuch, das lässt sich ganz schnell einen Teil davon ändern, da braucht man ja nicht, das ist ja nicht gleich eine verfassungsgesetzliche Änderung oder was. Ja. Das heißt, die SPÖ hat dort schon einen Standpunkt, der heißt, lassen wir die Dinge lieber so, wie sie sind. Weil jedes Mal sonst hast du ein riesen politisches Problem. Mhm. Und das ist eine politische Rücksichtnahme, wo ich mir denke, ich kann damit im Grunde leben. Wie gesagt, ich war froh, dass es mal eine so klar sagt auch, dass sie das genauso macht. Aber ich kann das natürlich nicht akzeptieren. Und die Forderung muss heißen, wirklich raus aus dem Strafgesetzbuch.
Danke. Das zeigt aber auch, wie fragil viele solche Gesetze und viele Lösungen sind eigentlich, wenn da so viel Angst dahinter steckt und keine schlafenden Hunde geweckt werden wollen, sobald man das ein bisschen mehr anspricht. Vielen Dank, Silvia. Vielen Dank euch für die rege Beteiligung. Wie gesagt, es gibt auch die Möglichkeit, gemütlich in der Kantine noch weiter zu diskutieren. Die nächste Veranstaltung im Rahmen der neuen Spielräume findet am 4. Mai statt. Also im April gibt es keine, weil Ostern und ja, und jetzt eh schon zwei Veranstaltungen waren. Genau, also 4. Mai, wieder ein Donnerstag, zum Thema Friedensprozess in Kolumbien, also Hintergründe, Friedensinitiativen in Zusammenarbeit auch mit dem Klimabündnis Vorarlberg und es kommt auch eine Aktivistin aus Kolumbien, die gerade zufällig da sein wird zu der Zeit, die selber bei der Unterzeichnung des Friedensvertrags dabei war und bei den Protestcamps in Bogotá und so. Also es wird wieder ein kleines Podium sein im Mai und auf jeden Fall spannend. Gleich in den Kalender schreiben. Und die letzte dann vor der Sommerpause ist am 22. Juni nach den Wahlen in Frankreich. Da werden wir dann schon wissen, wer Frankreich vorstehen wird. Wir hoffen das Allerbeste. Da kommt Bernhard Schmidt, ein Journalist, der sich seit Jahrzehnten mit Frankreich beschäftigt, von der Jungle World, eine Berliner Zeitung, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, und auch in anderen Zeitschriften schreibt er. Und ja, also ein sehr informierter Blick auf Frankreich und er wird uns dann eine Analyse der im Juni dann aktuellen Situation in Frankreich geben. Danke, schönen Abend noch. Thank you.